Ja, Florian Wirtz, unser junger Weltklassenspieler, da bringen wir jetzt mal Butter bei der Fische. Fakten, Fakten, Fakten. Kein Bla-Bla.
Para mí, para Pep Guardiola, yo soy un poco problema porque en Manchester City, en moment, fútbol es grande caca y porque es file falir. Un André Saide es dos entrena en Premier League, file Erfolg es para mí muy bien y porque grande. Un jetzt Tobias Oldenkamp was noch haben ein Thema in diese super, 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 super Podcast.
Danke, Pep. Unser gemeinsamer Freund Matze hat am Wochenende Ralf Rangnick getroffen. Bei dem ist in Österreich richtig Stimmung gerade. Das besprechen wir jetzt. Und ich durfte bei Sky 90 neben Lothar Matthäus sitzen. Als es eben auch um diesen Florian Wirtz ging, das hat Kalli ja eben schon erzählt, da sprechen wir darüber. Und wie wichtig Niederlagen sind, um nach ganz oben zu kommen. So. Dieses Zusammenspiel, das besprechen wir jetzt.
So riesen sauer als das. Bin stinksauer darüber, dass ich schon wieder zitiert werde, ohne dass ich was zu sagen habe. Wir fangen an.
Echte Champignons XXL. Ups, sorry.
Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Nana Mouskouri ist 90 Jahre geworden gerade, Matze.
Ist sie schon 90? Ja. Ich habe am Wochenende Vicky Leandros gesehen. Ich war nämlich in Griechenland. Du bist ja sonst eigentlich der Griechenland-Experte hier bei uns. Und
am Wochenende
da ja
in Griechenland, schön. Ey, andere sind am Wochenende auf dem Fußballplatz um die Ecke oder bei der Oma. Ja, ich war am Wochenende in Griechenland.
Habe ich Vicky Leandros und die hat und ich liebe das Leben. La 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 la.
Hat die gesungen?
Ja.
Wo warst du denn? Also wer war
ich war,
Geburtstag,
ja, ich war bei den Eagles. Das ist so eine Golf Charity Organisation. Da bin ich ja Mitglied unter anderem. Und ich habe da moderiert. Und das war auf der Peloponnes. Kennt ihr die Peloponnes? Wisst ihr, wo die Peloponnes ist? Peloponnes.
Klar kenne ich die Peloponnes, ja. Aber sag mir mal eben ganz kurz, welche Stadt ist denn das da? Also wo ist denn, wo das ist?
Da siehst du, in dem Flugzeug landest du in Kalamata. Das ist, ja. Das sind ja alles sehr kleine Flughäfen. Und das war sehr nett. Das war eine sehr, wie sagt man denn, sehr illustre Runde, so würde man, glaube ich, formulieren. Und neben dem Charity-Aspekt habe ich natürlich viele Leute getroffen.
Wen?
Aha.
Wen?
Wen? Wen, Kalli?
Mein
wen?
Tischnachbar war am ersten Abend Ralf Rangnick, der Nationaltrainer von Österreich. Neben dem habe ich gesessen quasi. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen über Fußball ausgetauscht. Ist ja logisch. Und es gab für seine Stiftung, der hat ja eine eigene Stiftung, die immer noch in Leipzig beheimatet ist. Da sind auch noch, so hat er mir erklärt, einige Spieler involviert. Also so ein Kevin Campbell und so. Auch so ein Forsberg ist da noch irgendwie mit da integriert. Und das war ganz cool. Also das war ganz interessant einfach mal.
Und hast du dann noch was erfahren können, wie die Stimmung zwischen ihm und dem österreichischen Fußballverband ist? Ich habe das nur jetzt frisch gelesen, ich kann es nicht beurteilen.
Na, aus meiner Wahrnehmung ist die Stimmung da sehr gut. Also ich habe nur jetzt aus dem Umfeld gehört, dass also in Österreich da die Euphorie ungebremst ist, was ihn angeht, was die Nationalmannschaft angeht, weil man halt trotzdem die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind bei der Euro, wirklich extrem gefeiert hat. Und ich, das ist jetzt eine Interpretation von mir und deswegen gehe ich mal davon aus, dass er sehr gerne Trainer in Österreich geblieben ist und ich glaube, diese Erfolgsgeschichte ist noch nicht vorbei.
Nee, das war ja auch, also verstehe das nicht falsch. Ich war nur überrascht, weil ich es jetzt in den Medien gelesen habe. Ich habe es noch nicht mal aus erster Linie erfahren. Ich wollte jetzt nur dich ansprechen, wenn du da neben ihm saß. Und ich bin ja auch einer, der dich immer verfolgt. Übrigens in einer meiner Lieblingssendungen, nicht nur dahin zu gehen, auch zuzugucken, Riverboat. So kann ich mir kaum vorstellen, dass du den nicht angezapferst. Was ist da los? Weil es ja so ein bisschen atmosphärische Störungen. Nicht zwischen Rangnick und der Mannschaft, zwischen dem Ralf, sondern irgendwie in der Verbandsführung. Aber wie gesagt, dort kann auch eine Zeitungsende sein.
Du,
aber so
ich glaube, also und du weißt ja auch, wie es ist. Es gibt ja bestimmte Sachen, die darüber sprechen wir im Podcast, und dann gibt es andere Sachen, da sind wir ja auch, und das ist ja auch wichtig, vertrauenswürdig und vertrauensvoll. Dass ich da nichts gehört habe. Ich habe nur gehört, dass die Stimmung da nach wie vor sehr gut sein soll und dass man sich darauf freut.
Ich sehe mich rein als Anwalt unserer Hörer und Hörerinnen. Und egal, was ich erfahre, natürlich gebe ich das weiter, wie es sich für einen guten Freund gehört.
Ja, so. Aber es ist zumindest so, dass man natürlich jetzt hofft in Österreich, dass die Auslosung der WM-Qualifikation, ist es ja, glaube ich, dass die entsprechend positiv verläuft. Und ich habe rausgehört, dass Ralf Rangnick sich auch durchaus gar nicht so ärgern würde, wenn es gegen Deutschland geht. Also auch diese Option besteht ja. Weil wir haben unter anderem da zwei Karten auf der Bühne verlost für ein Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft mit Besuch anschließend am Tisch von Ralf Rangnick. Und dann habe ich so scherzhaft gesagt, also jetzt bitte mitbieten, wenn es gegen Aserbaidschan geht. Und dann meinte er, ja, oder gegen Deutschland. So, also von daher.
Ja, ist aber doch klar, der hat auch Spaß auf Spiele, die ihm eine gewisse Aufmerksamkeit ziehen.
Ja, natürlich.
Und wenn Ralf Rangnick auf Deutschland trifft, was meinst du, was da in Wien los ist? Was meinst du, was da, egal in welchem deutschen Stadion, los ist? Das, weil die Österreicher sind ja längst nicht mehr irgendwie ein Team aus der fünften Klasse europäisch oder im Weltfußball, sondern die können in jedem großen Turnier mittlerweile auch ohne Probleme ins Viertelfinale vorstoßen.
Aber
ganz kurz,
Nee, sag du ruhig.
Ich wollte die Situation einmal einstufen für Leute, die jetzt nicht so im Spiel sind. Also ich glaube, das Land liebt die Nationalmannschaft in Österreich wie seit langer, langer Zeit nicht. Und das ist wahnsinnig erfolgreich, was er macht. Jetzt im Oktober bei den Länderspielen haben sie ja gerade Norwegen immerhin die Truppe rund um Erling Haaland mit 5-1 geschlagen zu Hause. Da war richtig Rambazamba in Österreich. Also die lieben Rangnick und die lieben die Nationalmannschaft. Aber was Kai anspricht, im Verband, das ist aber auch ein Stück weit typisch Ralf Rangnick, weil er natürlich keiner ist, mit dem du irgendwie da dich auf dem Mittelweg verständigen kannst. Der hat eine sehr, sehr klare Vorstellung, und wenn ihm dann auch noch der Erfolg recht gibt, dann ist er von seinem Weg nicht abzubringen. So, und das sorgt hier und da ja natürlich für Bauchweh.
Was ich dazu gehört habe oder auch gelesen habe, sind ja ein paar klare Punkte angesprochen. Da wird eigentlich gesagt, was ja gut war. Die Österreicher, wie man gerade festgestellt hat, eine tolle EM gespielt. Und danach hat ja nun mal der ÖFB-Präsident, der Mitter Dorfer, oder soll dem Ralf Rangnick mehr Kompetenzen zugesichert haben, die jedoch bisher ausblieben. Noch gerade in dem Zusammenhang, wo Rangnick dann gesagt hat, ich bleibe beim ÖVB, also beim österreichischen Fußballverband. Ich nehme das Angebot von Bayern München nicht an. Sollte es, ist ja auch nicht so ganz unlogisch, dass der Präsident des österreichischen Fußballbundes also ihm dann noch ganz klar gesagt hat, hier, also der Mitterdorfer, ich weiß jetzt nicht, um welche Kompetenz es handelt. Und dann dazu kommt eine Entlassung oder die geplant ist von dem Geschäftsführer Neuhold. Das ist einer der engsten Vertrauten von Rangnick. Das hätte diese Situation noch etwas verschärft. Also das ist jetzt nur nicht nur heißer Blabla, das ist nicht erklärt. Rangnick hat mehrere Kompetenzen vom ÖFB und zwar von dem Präsidenten, gerade in dem Zusammenhang, wo der Bayern München abgesagt hat. Die sind bisher nicht erfüllt. So steht, so ist zu lesen. Ja. Und der sein wichtigster Partner, der Geschäftsführer, das muss man auch sehen, ich kann nicht, da wird Freund und wichtiger vertrauter Partner, der ist der Neuhold, der wäre irgendwie entweder angedroht oder ist schon entlassen worden. Das würde auch
abgerufen, genau, das ist der Geschäftsführer.
Ich wollte auch nur noch mal sagen, als Tischnachbar war er sehr angenehm.
Ja, klar. Und da geht man ja auch nicht. Das eine ist ja auch wirklich das Berufliche, glaube ich. Genau. Und das andere ist das Private, was ihr da eher bespricht.
Ja, genau. Und diese Stiftungsgeschichte, die ist wirklich gut. Und dass er das immer noch wirklich mit Herzblut in Leipzig, wo er jetzt ja einfach nicht mehr ist, da weiter verfolgt. Ich finde, sowas fällt ja auch immer unter den Tisch, muss man sagen, bei diesen ganzen sportlichen Aspekten. Das finde ich auch eine sehr gute Sache. Also da war ich auch auf jeden Fall auch sehr positiv angetan, muss ich ganz ehrlich sagen.
Total.
Aber das wollte ich noch sagen. Auch Franziska von Almsick war ja da. Ja, und die hat da an dem Abend auch nochmal, die ist ja unter anderem für die Deutsche Sporthilfe, und die hat dann nochmal mahnend, ich will das jetzt mal so formuliert, gesagt, dass sich gerade der deutsche Sport, jetzt hat sie Fußball natürlich nicht ganz so explizit angesprochen, aber doch deutlich verbessern muss, wenn wir in Zukunft in Deutschland weiter erfolgreich sein wollen. Weil sie sagt, diese Tendenz, die es ja immer mehr gibt, so nach dem Motto, es gibt keine Verlierer mehr und irgendwie wir einigen uns auf ein Unentschieden, sagt sie. Da hat sie ganz klar gesagt, verlieren ist im Leben ganz wichtig. Sie hat ihre größten Lehren gezogen aus der Niederlage. Und wenn es keine Niederlage mehr gibt, sagte sie, auch nicht für Kinder oder für Jugendliche, dann führt das eher dazu, dass sich die Leistungen deutlich verschlechtern werden. Und hat deswegen auch nochmal gesagt, dass es eigentlich diese Tendenz, die da quasi gerade aufkommt, aus ihrer Sicht totaler Quatsch ist. Ich fand das mega, wie die Franzi das gesagt hat, weil das ist ja auch im deutschen Fußball mittlerweile so. Wenn du mal in die Jugendmannschaften runtergehst, gibt's ja jetzt dieses Konzept, wo du dann nicht mehr absteigen kannst und so. Also du kannst, Tobi, nicht mehr wirklich verlieren. Und ich halte das auch für den absolut falschen Weg im Übrigen.
Ja, also das ist, glaube ich, immer der sehr oberflächliche Blick, auch auf dieses ganze DFB-Nachwuchskonzept so, dass man nicht mehr verlieren kann. Ich glaube, innerhalb dieser verschiedenen Spielübungen, die es da gibt und was ja auch vorgegeben wird für Training und so weiter und so fort, gibt es schon noch das Gefühl, dass ich nicht gewonnen habe und so. Also, aber diese Tendenz, die sie da angesprochen hat scheinbar, die gefällt mir auch nicht. Haben wir, glaube ich, auch vor einem Jahr schon mal sehr ausführlich drüber geredet.
Das ist ja
auch ganz wichtig, dass du auf die Fresse kriegst und dass du auch mal auf dem am Boden bist, dass du lernst, mit deinen Gefühlen umzugehen, wenn du auch ein Spiel verloren hast, wenn du irgendwas nicht verloren hast und dass du auch mal richtig 2 Tage gefrustet bist, weil daraus entwickelt sich wieder was. Das ist richtig. Nur mir tut das immer so, ne, das auch rund um Olympia war das ja so, das ganz, ne, und warum sind wir im Medaillenspiegel nur noch irgendwie auf 14 und warum?
Aber sie sagt, das ist unter anderem der Grund. Das ist unter anderem aus, also hat sie so nicht gesagt, aber ja, sag mal so, aus ihren Worten kam halt schon raus, dass sie da relativ kritisch war und gesagt hat, wenn wir so weitermachen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es nicht läuft.
Ich wünsche mir mal gerne Ansätze nach vorne. Ich höre das so häufig, auch gerade von Ehemaligen, was alles schlecht läuft und sowas oder was früher besser lief. Du kannst Zeiten vor 20 Jahren nicht mehr mit den heutigen Zeiten vergleichen, in jeder Hinsicht. Also Internationalisierung und natürlich haben andere Länder vielleicht andere Möglichkeiten, geben anderen Fokus. Es gibt ganz andere Sportuniversitäten in anderen Ländern. Deswegen gehen viele deutsche Sportler gehen in die USA zum Beispiel oder nach Spanien, weil es da ganz andere Möglichkeiten gibt in Sachen Training. So, da hängen wir einfach hinterher. Ich wünsche mir immer, was können wir machen, dass es besser wird, statt zu sagen, wie schlecht es ist. Verstehst du?
Aber da bin ich ja bei dir. Aber ich sag mal, am Wochenende, ich habe ja Riverboat moderiert am Freitag. Da war Jan Ullrich zu Gast und Katharina Witt. So. Und vor allem Katharina Witt hat auch gesagt, dass man zum Beispiel nach der Wende die erfolgreichen DDR-Trainer ja alle zum Beispiel nicht übernommen hat oder ganz viele nicht übernommen hat. Und die DDR, jetzt sagt sie, es war ja nicht so, dass alle nur gedopt waren. Das ist ja immer das, was so über allem steht. Waren alle nur gedopt. Sagt sie, das stimmt ja nicht. Also ich wollte auch nur sagen, dass, sagen wir mal grundsätzlich, weil wir waren mal im Medaillenspiegel, waren wir mal ganz oben, ja, an 2 oder 3 und sind jetzt im Laufe der letzten 20, 25 Jahre immer weiter abgesackt. Und das ist schon, also wie gesagt, und Blick nach vorne wäre, dass man mal wieder anfängt, die Kräfte bündelt und im Zweifel einfach mal altbewährte, erfolgreiche Jungs oder Mädels, die es schon mal bewiesen haben, selbst wenn die jetzt ein bisschen älter sind, vielleicht mal wieder ins Boot zurückholt. Weil das wäre für mich der Blick nach vorne und nicht irgendwie, wir machen jetzt, dass wir alle nicht mehr, oh, die armen Jungs, da nicht da und Mädchen, nicht, dass sie dann weinen, wenn sie mal verlieren. So, also von daher, und das, der deutsche Fußball ist ja noch, muss man sagen, jetzt auch unter Nagelsmann.
Ich glaube, es ist nicht so einfach, dass du einfach Leute holst, die vor 20 Jahren erfolgreich waren und jetzt sagst du, jetzt packt ihr das mal an und so. Die haben vielleicht auch gar keine Lust.
Nee, aber die Kräfte wieder bündeln und jetzt mal der Tatsache ins Auge blicken, das fände ich schon wichtig und wirklich mal sagen, so.
Nee, ich glaube, es fängt viel weiter vorne. Es fängt bei Budgets an, das fängt, ne, wie viel gebe ich in Sportlerförderung in Deutschland, ne? Wenn ich mir die Deutsche Sporthochschule in Köln angucke, ne, das ist ja immer unser Vorzeigeprojekt, was Ausbildung und eine Ausbildung letztendlich von Sportlern in Deutschland angeht, das sieht mittlerweile schon sehr nach den 90er Jahren aus, teilweise nach den 80er Jahren, aber hat nichts mehr mit dem zu tun, was auf anderen Kontinenten in Sachen Sportlerförderung passiert. Ne? Und was, also da,
ich muss dir auch mal sagen, die Aussage eben von dir oder von Mats vom Grundsatz, dass man sagt, auch bei der Förderung kein Abstieg im Bundesliga, war da doch psychologisch. Das gibt auch alles, das ist alles nicht ganz unlogisch. Nur eins, wenn du eine Spitzenklasse hast, das ist Spitze. Dann nehmen wir an, ich mache jetzt einfach 16 Teams in einer Liga. Dann konzentriert sich bei denen, jeder hat 20 Clubs, bei diesen 300 Spielern ist dann, sagen wir mal, die konzentrierte Spitze. Und wenn aber jetzt von da unten welche kommen, die auch so ähnlich gut sind, die zumindest so gut sind wie der 15., wie der 14., wie der 13., wenn du dann keinen Haufen Abstrich machen würdest, kämen die ja nie hoch. Das ist zwar sehr nett formuliert, dass du welche Vereine heilig sprichst, auf alle Zeiten ist das die Förderklasse 1. Ich bin der Meinung, wie gesagt, das klingt ganz gut, man muss es aber auch konsequent zu Ende denken. Es gibt hervorragende Clubs in der zweiten oder dritten Liga, die mit der ersten nicht hochkommen, aber eine Top-Nachwuchsarbeit machen. Da kann ich nicht sagen, oh, ihr macht eine super Nachwuchsarbeit, aber die erste ist nicht so gut, deswegen kann eure Jugend nicht aufsteigen. Also Auf- und Abstieg abzuschaffen, tue ich mich schwer, obwohl die Argumente, die jetzt auch gerade Matze nochmal gesagt hat, natürlich auch nicht einfach vom Tisch zu kippen ist. Also da müsste man länger drüber diskutieren, das würden wir in so einer Sendung auch nicht hinkriegen.
Also ist immer so, ist interessant, dass ja Franzi van Almsick, wir wissen ja alle, wir kennen ja ihre Karriere, die war sehr erfolgreich und hat aber auch große Abstürze erlebt, ja, Franzi van Speck und so weiter. Gab's ja mal in der Bildzeitung, Tobi, du weißt das noch. Die hat gesagt, habe ich eben ja schon formuliert, die hat gesagt, meine größten Lehren und meine größte Entwicklung habe ich nicht aus den Siegen gezogen, sondern aus den Niederlagen. Und die Niederlagen müssen manchmal wehtun, damit man, ich glaube, du hast es eben schön formuliert, damit man auch ein bisschen an seine Grenzen kommt, damit man sich auch mal selber wieder hinterfragt und erneuert und dann eben nach vorne schaut. Und das fand ich halt einfach gut. Also sie hat das wirklich gut formuliert, ne? Muss man einfach sagen.
Ja, aber da muss ich nochmal wieder einsprechen, das ist ja auch alles logisch, aber Franzi war überragende Schwimmerin, wenn sie daneben lag, war sie Platz 5, dann musste sie weiter gefördert werden, Regeneration und so weiter, alles richtig. Im Fußball hast du die Mannschaften, da geht um Meisterschaft, Aufstieg, Abstieg und das ist dann schwieriger, erfahrene Mannschaft, weil der erste verliert in der zweiten Liga spielt, abzublocken. Also da muss schon so ein bisschen dieses typische, was im Fußball, im Verein Fußballmeister werden oder auch Klassenerhalt schaffen, würde ich in der Jugend nicht abschaffen. Weil das auch ungerecht ist. Weil du das auch nicht mit Einzelnen, mit Förderung von Spitzensportlern, da meine ich auch Förderung, wenn sie mal daneben liegen, gut, da ist es eben nicht die Beste, das ist die 5 Beste oder 10. oder 20. Beste, ja, dann fördere ich die weiter. Das ist so im Fußball nicht so einfach gleichzusetzen.
Übrigens, Tobi, es gibt ja auch Beispiele, ja. Ich erinnere mich, 86 hat Deutschland das WM-Finale verloren. Alle todtraurig und 90 haben wir es gewonnen. 2012, Finale daheim, Bayern verliert gegen Chelsea, alle traurig, in Trauer, total enttäuscht. 2013 haben sie es gewonnen und Borussia Dortmund verliert zu Hause gegen Mainz oder spielt unentschieden, verpasst die Meisterschaft und ein Jahr später sind sie immerhin im Champions-League-Finale. Also so ein bisschen, dass die Niederlage vielleicht auch andere Kräfte freisetzen kann, ist da ja schon draus abzulesen.
Nee, das lässt sich auch, also durch, auch im Tennis überall. Also das hast du ganz, ganz häufig, dass die Allergrößten wirklich aus einer Niederlage schon fürs nächste Jahr eine Motivation ziehen und dann plötzlich ganz oben stehen. Kannst du mir mal ganz kurz sehen, wenn wir bei alle Größten sind? Also du hast am Freitag, Riverboat war aber aufgezeichnet. Sonst, wie hast du das alles hingekriegt?
Das war zwei Tage vorher aufgezeichnet.
Okay. Weil ich dachte gerade, wie ist der in Leipzig und Peloponnes und alles parallel?
Ja. Ja, es war noch, Axel Schulz war noch da, dann war noch Peter Maffay, ich saß neben mir, wir hatten ja über 2 Millionen Zuschauer, weil es ja auf allen dritten Programmen ausgestrahlt wurde diesmal, das war ja so eine Sondersendung und das ist wirklich lustig, wenn du neben Peter Maffay sitzt.
Wegen Mauerfall oder was war, wegen Jubiläum Mauerfall oder warum Sondersendung?
Genau, Jubiläum Mauerfall habe ich mit Kim Fischer moderiert und wir waren, war wirklich super erfolgreich, sehr gute Quote, aber ich wollte sagen, ich saß neben Peter Maffay und dann, Freunde, wenn ich komme, es ist richtig, aus Rumänien bin ich rübergezogen nach Deutschland und es war für mich immer eine große Ehre. Das heißt, ich versuche die ganze Zeit, ich muss mich so kontrollieren, wenn ich neben Peter Maffay sitze, dass ich nicht anfange, so zu reden wie er. Und über 7 Brücken musst du gehen. Das ist natürlich, Freunde, das ist wirklich, wenn der Peter dich dann so anschaut, das ist wirklich... Das ist für mich ja, das ist ja innerer Feiertag. So.
Wobei, das klingt auch ein bisschen nach Thorsten Sträter. Also das ist so eine Mischung aus Peter Maffay und Thorsten Sträter.
Peter redet natürlich noch ein bisschen weniger. Der redet natürlich noch ein bisschen mehr so und redet natürlich nicht wirklich emotional, sondern er ist relativ ruhig in seiner Art und sagt, ich war damals, als ich aus Rumänien kam, relativ, also die Pausen sind etwas länger. er ist ja kein Comedian. Aber es ist schon lustig. Also es ist, also wie gesagt, super Gast, muss man sagen, wirklich mega Gast. Hochinteressant natürlich auch.
Gutes Fernsehwochenende für ihn, weil am Samstag war er dann bei der Giovanni Zarella Show und hat Du bist alles, was ich habe auf der Welt. Du!
Ja, aber halt einfach lustig, weil ich saß halt direkt daneben, ich habe ihn ja interviewt, das war mein Gast. Ich blende das auch natürlich aus und trotzdem so erwische ich mich immer, wie ich dann immer so schmunzeln muss, weil ich denke so, geile Formulierung, muss ich mir merken.
Das ist doch so, wenn du Parodist, also du als Parodist, ja, wenn du neben Menschen sitzt, die einen extremen Akzent oder eine besondere Stimmfarbe haben, dann geht es dir doch wahrscheinlich so, wie es mir wirklich in meinen Hardcore-Journalistenzeiten, wo ich wirklich jeden Tag Artikel geschrieben habe, so als ich Anfang 20 Jahre, 25, egal was du liest, das ist dann ja Berufskrankheit wahrscheinlich in dem Bereich, du guckst immer, du kannst gar nicht mehr normal Artikel lesen, du guckst, guck mal, wie ist der eingestiegen, szenischer Einstieg, guck mal, der kommt da mit dem ersten Zitat, ganz interessante Formulierung, so und so. Und das.
Ja, also ja und nein. Also in dem Moment, wenn ich ihn interviewe, gar nicht, sondern dann bin ich wirklich voll bei, also da ist er der Gast, ich bin der Moderator, der Interviewer und dann hat der auch, dann haben die Menschen auch meine volle Aufmerksamkeit. Wenn ich mich privat mit denen unterhalte, auch gar nicht. 0,0. Also ich blende das dann auch bewusst. Also ich bin dann wirklich ich und ich glaube, das ist auch wichtig, weil sonst der andere ja immer denkt so, ich kann mich mit dem gar nicht unterhalten, der sieht ja alles. Aber als ich dann mal nicht dran war, ja, und Kim hat dann die Interviews geführt, dann habe ich ja so mal so ein bisschen Zuhörpause. Dann, und er dann irgendwie, da denke ich so, guck mal, da muss ich schon mal sagen, es blitzt kurz mal auf, sag's jetzt mal so. So, und ich habe mich auch im Vorfeld beschäftigt damit, du bereitest dich ja auch vor, du guckst ja auch Videos und liest Dossiers und so, das ist ja schon eine Vorbereitungszeit. Und da natürlich auch, klar. Aber war eine gute Sendung.
Mein Tischnachbar, Matze, ne? Wenn du jetzt von deinem Ralf Rangnick erzählst, dann kann ich dir mal sagen, wer am Sonntag neben mir saß. Und das hat auch ein kleines Medienecho darauf hingegeben. Lothar Matthäus bei Sky 90. Der hat nämlich, Kalli, wir hatten schon mal drüber gesprochen jetzt, der hat da ein kleines Fässchen aufgemacht in Richtung Florian Wirtz. Ich wollte gerade sagen, Jamal Musiala, weil um die beiden ging's da. Sind das beides Kandidaten, die mal den Ballon d'Or gewinnen können? Ja, nein. Ganz sicher, glaube ich, sind die das, bringen die alles mit. Aber es ging um Florian Wirtz. Und Lothar hat bei Sky 90 gesagt, dass sein Freund Hansi Flick, mit dem er nun wirklich über Jahrzehnte schon sehr, sehr eng ist, versucht hat, als Bayern-Trainer den damals, Florian Wirtz, 17 Jahre, zu holen. Aber Hasan Salihamidzic als Sportdirektor hätte es abgelehnt. So, daraufhin hat Brazzo sich den nächsten Tag gemeldet, hat gesagt, das ist völliger Blödsinn. Und natürlich hatten wir den immer auf dem Schirm und all sowas, aber die Situation hat es so nie gegeben. Und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt ein bisschen hochgeschaukelt. Kalli, wie ist die Wahrheit dahinter?
Ja, ich kenne natürlich diese Familie Wirtz, auch den Spieler, auch die Situation alle. Und ich war damals auch auf dem Weg zum Doppelpass. Und dann wurde das als Thema angegeben. Ich habe dann kurz meinen Freund Tom Bartels mal angerufen. Tom Bartels, der bekannte Sportjournalist, ist ein Nachbar von Familie Wirtz und sehr gut befreundet mit dem Vater. Ich hatte ihn eigentlich nur angerufen, um meine Abläufe nochmal auch von einem Dritten noch uns bestätigen zu lassen. Es hat also keiner gepennt. Auch nicht Bayern München, auch nicht Leipzig. Alle oder Dortmund, alle diese Clubs haben das sehr früh erkannt, das Talent, wollten den noch verpflichten. Dann kam Papa Wirtz, der klar erklärt hat, die Schule geht vor. Hier ist Brauweiler Königsdorf, das ist 5 Kilometer im Norden oder 3 Kilometer im Norden von Köln oder 10 Kilometer vom Geisbock hat und Leverkusen war 20 Kilometer weg oder 18, ist jetzt egal. Also die beiden Vereine kamen nach der Aussage und der festen Vorgabe von Vater Wirtz, erst Schule, dann auch Fußball, auch mit aller Förderung, kam er nicht nur mit Chancen, war er nicht nur praktisch bei Leverkusen der 1. FC Köln. Ganz einfach, die Kölner haben Haya Popaya gemacht, die haben das verpennt. Ich habe den damals auch gesagt, selbst beim Jugendfinale war keiner da. Dann war nochmal Simon Rolfes, der ja seine aktive Laufbahn beendet hat, der ja auch so ein bisschen aus der Richtung da kommt, hat da massiv als Manager von Bayer Leverkusen daran gearbeitet und sagen wir mal, zum großen zur großen Gala, war dann der Cheftrainer der Bundesligamannschaft dabei. Da kam Fernando Caro als Vorsitzender persönlich und Rudi Völler. Ne? Wenn du jetzt die Besetzung hast und dann stimmen die Zahlen und der andere Verein hat sich nicht drum gekümmert. Ja, denn, und Bayer Leverkusen hatte die Trumpfkarte. Die mussten nicht Bayern München. Sie mussten nicht Leipzig aus dem Rennen schmeißen. Sie mussten auch nicht gegen Dortmund antreten, weil der Vater gesagt hat, hier erst Schule. Und damit kam nur aus dem Wohnsitz Brauweiler, ein paar Kilometer von Köln, kam nur Leverkusen und Bayer oder und Köln, der ja der Verein war. Die Kölner haben eindeutig Haya Popaya im Tiefschlaf gemacht. Wirtz war noch, ja, Wirtz wurde dann noch sehr früh schon zur Seniormannschaft. Er durfte sich dann direkt umziehen, Spind nehmen, Havertz. Ja, die Zahl hier stimmt. Der Auflauf von den Experten, ja, der ging nach Leverkusen. So einfach war die Nummer. Wer allerdings jetzt nicht sauber, beispielsweise, wenn wir jetzt das Thema Bayern München, Bayern München hat sich um ihn gekümmert. Das weiß ich definitiv.
Ja, gekümmert, Kali, ne? Aber gekümmert haben sich, wie gesagt, alle.
Ja, wie gekümmert, da verstehst du das dann nicht. Es ging nicht. Ob sie da, wenn der Alte sagt, er macht hier erst die Schule zu Ende, ja, dann hast du einen entscheidenden Nachteil, der da bei allem sprechen, quatschen. Ich glaube, die waren so ja da. Und hier, der Alte, die sagt, wir lassen den nicht alleine in so einen Ort. Da gehen wir mit und wir wachen.
Das ist eine Riesensauerei. Dass der Lothar Matthäus ist stinksauer sauer darüber, dass sein Tobias Holtkamp es nicht verstehen will, Galli. Muss ich ganz ehrlich sagen, du, und so wie du es erklärt hast, da gibt's doch nichts zu verstehen. Tobi, was ist denn los mit dir? Wach auf, werd wach, bemühe dich mal, versuch dich mal reinzudenken in die Ausführungen von einem Rainer Gallmund, Manager, der beste Manager Deutschlands.
Das sind keine Ausführungen, das sind ganz einfache Tatsachenbeschreibungen. Bei allem Ehre, die ich dir immer zuteil kommen lassen, als Fußballer, als Denker, da liest du falsch, die Münchner haben sich bemüht, echt bemüht. Fehler.
Kalli, ich liebe dich übrigens, wenn du so emotional wirst. Wenn du anfängst, uns zu beschimpfen, dann weiß ich, dass du mit vollem Herzen dabei bist. Tobi, geht's dir genauso?
Ich beschimpf dich doch nicht.
Nein, ich sag
das. Dich als Lothar. Ich schätze auf
weiß
den
ich
Lothar.
Doch,
und er hat
es
aber dann nicht richtig durchblickt. Die haben sich drum gekümmert. Der Alte hat gesagt, nix. Ja. Nur noch, ich hab's so ja nicht nur mit dem Vater, der hat mich ja eben nochmal angerufen. Ich wusste ja, das kam, der war eben auf der Leitung. Wir rufen nachher nochmal an. Ich werde dann auch nochmal bestätigen, dass es so war, weil ich damals auf der Fahrt nach München dann eben Tom Bartels, einer unserer absolut besten Kommentatoren, macht Länderspiele, alles, angerufen hat. Und der hat mir auch so in...
Kennen wir nicht Leute? Das ist doch Wahnsinn. Tobi, jetzt überleg doch mal, wen wir kennen. Bei Kalli ruft der Vater von Florian Wirtz an. Ich saß neben Ralf Rangnick. Du bist ganz dicke mit Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Also jetzt mal ehrlich, das ist ja der Wahnsinn.
Naja, wie das ist, das Schöne ist ja immer, dann gibt's ja auch Werbepausen in diesen ganzen Talkshows, ne? Und da haben, da hat Lothar mir natürlich das dann auch, weil er hat sich dann so da in Rage gekriegt, weil Patrick Wasserzieher natürlich als Moderator das auch total gut macht und so einen Nebensatz hört und dann da reingeht, ne? Weil viele andere, da würde das so untergehen, wenn Lothar so in so einem Nebensatz sagt, ja, und außerdem, ne, Hansi Flick wollte ihn damals auch zu den Bayern und hat gesagt, stopp, ganz kurz, ne? Und dann geht Patrick da rein, hakt nochmal nach und dann erzählt Lothar das natürlich ausführlicher, was er so weiß. So, immer natürlich relativiert er das hinten raus ein bisschen, aber wenn dann die Werbepause ist, dann spricht man nochmal rüber und dann hat er mir Hansi Flicks Talent, großes Talent, erklärt, sehr, sehr früh Fußballtalent zu erkennen. Also sehr, sehr früh zu erkennen, welcher Spieler kann es wohin bringen. Und das ist auch gerade der ganz große Trumpf, für den er, wir haben, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche über die La Masia, die Jugendakademie in Barcelona gesprochen, für die er gerade auch vom Vorstand und aus dem Präsidium in Barcelona total gelobt wird, dass es ihm gelingt, neben 3, 4, 5 gestandenen Säulen wirklich 17, 18, 19-jährige Spieler einzubauen und zwar konstant. Und damit natürlich Werte wieder für den Verein zu schaffen, im Grunde sein Gehalt dadurch auch wieder einzuspielen, plus X. Ne?
Wobei man ja sagen muss, dass ein 18, 19-jähriger Spieler in Barcelona ja schon relativ alt ist. Ja? Wenn man wenn man überlegt, dass Jamal Musiala gerade 17 geworden ist. Ne? Aber den hat er ja nicht entdeckt. Ich glaube, der war ja schon vorher ein Juwel, so würde ich es mal formulieren. Aber natürlich, klar, also das wird auch in Zukunft, glaube ich, die Währung sein. Es war ja auch Roger Wittmann übrigens in Griechenland, den kennt ihr ja auch, seines Zeichens Spielerberater, der sich ja auch sehr viel Gedanken darüber macht, wie man sozusagen an ja neue Talente kommen kann, die dann, sagen wir mal, fußballtechnisch auch wirklich funktionieren und liefern und ich sag mal, Bundesliga oder Champions League oder Premier League tauglich sind. Also deswegen, klar, das ist natürlich, da geht die Reise hin. Und du siehst es ja auch bei Bayern München, wie schwer es ist, heutzutage einen echten Star zu kaufen für, ich sag mal, Geld, was man vielleicht noch irgendwo auftreiben kann und der dann auch wirklich funktioniert. Also Sadio Mané beispielsweise war ja eher ein Fehleinkauf und der war ja schon relativ teuer, mittlerweile übrigens bei Al-Nassr an der Seite von Cristiano Ronaldo. Aber klar, wenn du es schaffst, einen Spieler rauszubringen, an dem du auch noch verdienst und der auch noch irgendwie funktioniert, ist das natürlich geil.
Und ich meine sogar, weil wir eben Musiala hatten, ich meine sogar, dass er sein Debüt bei den Bayern auch unter Hansi Flick gegeben hat, was die ganz interessant übrigens, ne, was die These auch nochmal stützen würde. Und ich weiß auch, wie Musiala von Flick schwärmt, beziehungsweise, dass er einer der wenigen war nach diesem Aus als Nationaltrainer von Hansi Flick, dass sich Musiala wirklich hingestellt hat, auch öffentlich und gesagt hat, er bedauert das total und Flick weiß immer sehr genau, was es braucht, um dass sich ein junger Spieler wohlfühlt und frei fühlen kann und auf dem Platz einfach das einbringen kann, was ihn damals so zum Fußball gebracht hat. Ne? Also nicht jetzt, du bist jetzt plötzlich im Erwachsenenfußball, stell dein Spiel um, sondern mach das, was du am allerbesten kannst. Das hat ihm wohl Hansi Flick immer wieder eingeimpft. Insofern, da ist was dran und das hat Lothar mir in einer Werbung da nochmal sehr detailliert erklärt, plus aber Tobi, eben dieser Gedanke dann zu Wirtz, dass die Bayern ihn haben wollten. Kalli sagt jetzt ja, sie wollten ihn haben, sie haben ihn aber nicht gekriegt, weil Papa Hans den Riegel vorgeschoben hat.
So ist es, exakt, das muss man so sehen.
Aber ich wollte nur sagen, lieber Tobi, das, was du gerade gesagt hast oder Lothar gesagt hat oder was Hansi Flicks Qualität ist, gilt ja in jedem Bereich. Es ist ja immer gut, ich kann mich erinnern, als ich beim Radio angefangen bin, hatte ich damals auch einen Chef, der mich hat machen lassen und der mir das Gefühl gegeben hat, ich vertraue dir und gib mal Attacke. So. Und dann hast du ja auch Möglichkeiten, dich zu entwickeln. Und jetzt kommt es, jetzt sind wir wieder bei Franziska van Almsick, dann darfst du auch Fehler machen. Und ich finde, Fehler machen zu dürfen, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Weil nur dann bist du ja frei. Wenn du immer Angst hast, oh Gott, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich raus. Wenn ich einen Fehler mache, bin ich raus. Dann wechselt mich der Trainer aus. Das ist ja auch in der Jugend so. Wirst du niemals gut spielen. Du brauchst Vertrauen.
Ja, erstickt jede Kreativität, Angst oder die Sorge davor, etwas falsch zu machen. Dann verhältst du dich nur noch irgendwie nach irgendwelchen
ist ja richtig.
Viel zu engen Gedanken.
Genau. Aber der Trainer, der kein Vertrauen gibt, ist ja jemand, der sich selber nicht vertraut. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja selber einer, der unsicher ist. Weil wenn er dir vertrauen würde, auch gegen Widerstände, auch vielleicht mal mit der drohenden Niederlage im Hinterkopf, das bedeutet ja, dass es bei ihm selber irgendwas nicht passt. Ne? Das muss man ja auch immer klar sagen.
Damit sind wir bei Nuri Sahin. Sag doch mal. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen und es ist, wie wir wirklich ja fast vorausgesagt haben, wir haben es im Grunde vorausgesagt, wartet mal ab, was in Mainz passiert, wieder ein ganz anderes Spiel. Natürlich, Nick, war es wieder ein ganz schwieriges Bundesligaspiel für sie, haben verloren. Die Krise ist größer denn je, weil natürlich Leipzig ein ganz anderes Spiel war, weil auch die Champions League ganz andere Abende sind, wo die Mannschaft natürlich auch wahnsinnig motiviert ist, im Zweifel natürlich auch ohne den Trainer. Jetzt hatte er beim letzten Champions League-Spiel hatte Sahin sogar verraten, beim Sieg gegen RB hatte er verraten, dass er nochmal in alten Unterlagen ja von Thomas Tuchel geguckt hatte, was sie immer gemacht haben, wenn sie gegen Leipzig spielen und dass das aufgegangen ist. So gegen Mainz hat es nicht geklappt. Und gab eine sehr ärgerliche rote Karte. Trotzdem müssen sie auch zu zehnt danach in meinen Augen in der Lage sein, Mainz 05 zu schlagen mit den Ansprüchen, die Dortmund hat. Würdest du sagen, Matze, weil du bist in Dortmund relativ nah dran, dass sie ernsthaft erwägen, Sahin zu überprüfen im Winter und vielleicht da was zu verändern? Oder sagst du, sie ziehen knallhart durch, weil man hört nichts. Und das Schweigen der Bosse ist in Dortmund immer eine
Gefahr.
Nee,
nee. Ich sag mal so, ich glaube, dass sie sich schon schwer tun würden, zu sagen, wir müssen handeln. Das glaube ich schon, weil man natürlich eigentlich Nuri Sahin geholt hat als jungen Trainer. Vielleicht auch mit der Maßgabe oder ziemlich sicher mit der Maßgabe, dass es was für länger sein soll. Ja, einer, der die DNA von Dortmund kennt. Nur meine Wahrnehmung, und das ist nur eine Wahrnehmung, dass so wirklich die Mannschaft ihm möglicherweise ja auch nicht mehr, ja, ich will nicht sagen traut, hört sich ein bisschen hart an, aber zumindest ist da wahrscheinlich auch in der Mannschaft Skepsis gewachsen, das kann ich mir gut vorstellen, weil die natürlich auch genau verfolgen, wie reagiert der, wie handelt der, was ist mit dem Kapitän, jetzt mal die Personalie Can außen vor, aber das wird ja alles sehr gut wahrgenommen und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich denkt so, ach, so schlecht war der Terzic ja doch nicht. Ne? Also das würde mich zumindest nicht wundern. Und das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ich habe nur die Befürchtung, dass das, wenn dann noch ein, zwei so Dinger passieren wie jetzt, Mainz ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt Dortmunds Pflaster, das muss man auch sagen. Ja, dieses Traumata sitzt, das weiß auch Mainz 05 sehr genau. Mainz ist eine Mannschaft, die auch sehr genau weiß, wo sie in der Bundesliga steht, zu was sie in der Lage sind, was ihre Ziele sind und wo sie vielleicht sagen, naja, das so hoch werden wir nicht greifen. Also die wissen, wo sie hingehören. Und das macht Mainz immer unbequem, finde ich, und auch schwer auszurechnen.
Trotzdem müssen sie die schlagen und trotzdem dürfen sie nicht 16. in der Auswärtstabelle sein. Ne?
Also nicht in der jetzigen Form, in der Borussia Dortmund ist. Dortmund ist ja,
gut,
ja, nicht,
warum sind sie
ist
da?
Ja verunsichert. Ja, ja. Ja gut, weil offensichtlich der Trainer ja auch eine gewisse Verunsicherung hat. Das hört man ja so ein bisschen, wenn du Interviews hörst, wirkt er ja nicht total cool.
Ich finde, zumindest steht er nicht jetzt für dieses Element, das total wichtig wäre, nämlich Erfahrung. Und ich habe schon verschiedene schwierige Situationen bei unterschiedlichen Vereinen gemeistert. Weil, ähnlich wie Terzic, ist er natürlich ein Trainer-Neuling. Und ich würde ihm wünschen, und ich halte ihn wirklich für einen Top-Typ und ganz sicher auch für einen guten Fußballfachmann. Aber direkt bei Borussia Dortmund einzusteigen, was ein ganz, ganz schwieriger Verein im Coaching ist, weil du auch oben drüber immer diese ganzen Chefs sitzen hast und den Berater Sammer noch und einen Watzke und einen Ricken daneben und einen Mislintat und einen Kehl und alle haben
aber
ihre
Tobi,
Meinung. Und du hast auch über Terzic.
Ja, na, Tobi, ja. du hast es ja, Kalli, vielleicht kannst du da auch nochmal, wie du das siehst. Tobi, du hast es ja gesagt. Nimm mal Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ist, jetzt sind wir wieder bei Franziska von Almsick. Jürgen Klopp ist mit Mainz am Aufstieg wie oft gescheitert? Einmal? Zweimal? So.
Der ist auch abstehen mit Mainz aus der ersten Liga in die zweite Liga.
Aber das meine ich ja. Aber er hat Niederlagen erlebt und an diesen Niederlagen ist er gewachsen. Und wir erinnern uns an diese Seuchensaison, in der Klopp dann gegangen ist oder gehen musste. Da waren sie Tabellenletzter mal für ein paar Spieltage. Da waren wir beiden übrigens auf St. Pauli, erinnerst du dich? Tobi, ja. Wir zwei auf St. Pauli, ja. War in dieser Saison, als Jürgen Klopp im Pokal mit Ach und Krach sind sie da weitergekommen. So am Ende hat er das Ruder aber wie auch immer rumgerissen und sie sind noch in die Europa League gekommen. So, und genau diese Qualität hast du ja gerade beschrieben und da bin ich sehr gespannt, ob die Nuri Sahin als Trainer bei sich entdeckt. Ich will das jetzt mal so formulieren. Kalli, wie siehst du das?
Also ich versuche das mal auf zwei Jahre zu, das ist mir zu einfach, das jetzt knapp. Also ich bin zunächst mal der Meinung, ob Aki Watzke, ob der Kehl oder Matze oder Matthias Sammer, die da bestens besetzt sind in einem Bundesliga-Verein, zu überlegen und zu entscheiden, wer wird Trainer. Ich war zum Beispiel ein sehr großer Fan von Terzic. Jetzt müssen wir das aus der letzten oder vorletzten Saison sehen. Die spielen zu Hause in Mainz, sind an erster Stelle, machen einen Ort 2-2. Dadurch waren sie nicht Meister, weil auf dem gleichen Atemzug in der letzten Minute in Köln Musiala auch das Tor macht. So knapp ist das zusammen. Wenn ich jetzt mit Terzic mich dran erinnern an Gespräche über Fußball, mit wie viel Herz, mit wie viel Einstellung zu dem Club und dann, wie er dann niedergemacht wurde von auch Journalisten, die gar nicht wissen, warum der Ball springt. Die denken, da sitzt ein Pudel drin. Verstehst du? Und ich sage, diese drei Leute, kompetente Leute, erfahrene Leute, unterschiedliche Aufgaben, haben dem Terzic das Vertrauen gegeben. Wenn ich mich mit ihm über Fußball unterhalten habe und ihn erlebt habe, konnte ich das hundertprozentig nachvollziehen.
Kalli, Sie haben Terzic aber auch das Vertrauen wieder entzogen. Die gleichen haben es Terzic auch wieder entzogen.
Bei Schein kann ich das jetzt nicht, der ist kurz da, aber der macht mir einen ordentlichen Eindruck. Natürlich, das muss der auch wissen, du wirst abgerechnet nach den Ergebnissen, dafür ist das Profi-Geschäft erbarmungslos, aber wir sollten auch ein bisschen immer gucken, wir wissen, dass dazu abgerechnet wird, aber gucken, ich drück wirklich dem Schein auch ein bisschen die Daumen. Ich bin zwar durch und durch für Leverkusen, die spielen im Moment nicht gut, aber ich drücke auch so einem jungen Mann wie dem Schein, er war jüngster Bundesligaspieler, oder in etwa zählte zumindest zu den jüngsten damals, und hat eine hohe Identifikation, macht einen guten Auftritt, und ich drücke ihm die Daumen. Ne? Du musst immer ein bisschen sachlicher werden. Nicht wir, meine ich jetzt, auch die Zuschauer, auch vielleicht der ein oder andere Medienvertreter.
Da bin ich ja bei Kalli. Also das heißt ja nicht, dass ich nicht dem Schein die Daumen drücke. Das ist ja ich habe den schon mal kennengelernt, ist ja ein sehr angenehmer, netter Typ. Ich glaube halt nur, dass es natürlich eine ganz schöne Herausforderung da für ihn ist, ne? Das muss man sagen. Und so mal eben das Ruder da rumzureißen, das auch alle zu Dortmund, ist ja auch nicht Mainz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Dortmund ist nicht Mainz und auch nicht Antalya, ne? Es ist Dortmund.
Das kostet, ja. Ja, und wenn du natürlich einen Verein, ne, es gibt nun mal Top 2 bei aller Liebe für Leverkusen und für Leipzig mit allem drumherum, und über die letzten 10, 15 Jahre sind Bayern und Dortmund einfach nochmal in der ganzen Bedeutung und in der Kraft, die diese Clubs haben, nochmal ein Stück drüber. Und auch in Sachen Budgets und Gehälter und so weiter. So, und da jetzt einzusteigen als jemand, der vorher noch keine Erfahrung hatte. Klar hat er eine Türkei mein Erstligisten trainiert. Aber bei Bayern, ob das ein Nagelsmann war, wo alle schon gesagt haben, boah, der ist jung und ob der das jetzt schafft. Der hat vorher aber schon Hoffenheim einige Jahre gemacht, auch in der Bundesliga. Der war auch schon in Leipzig und hat da auch schon seine Niederlagen gesammelt und seine schwierigen Momente zu meistern gehabt. Auch ein Vincent Kompany, der ja auch ein Bundesliga-Trainer-Neuling ist immerhin schon mal, hat eine Saison in der Premier League gespielt und hat da richtig auf die Mütze gekriegt, ist abgestiegen, trotzdem von vielen Experten gefeiert, weil er sehr konsequent bei seiner Linie geblieben ist, vorher auch sehr überragend aufgestiegen ist. Aber das ist so wichtig, dass du einfach Erfahrungen sammelst, bevor du in ein schwieriges Umfeld kommst. Und Dortmund ist in meinen Augen ein schwieriges Umfeld.
Ich würde dir da auch, Tobi, hundertprozentig recht geben. Nimm mein Beispiel jetzt mal nicht zu ernst, aber ich sag mal, wo wir dreimal Vizemeister, also Pokal, Champions League und dann Meisterschaft, dann wird Borussia Dortmund ganz klar belegt, nur Meister, weil sie im Spiel gegen Köln, wo es um Auf- und Abstieg geht, in der letzten Spielminute einen unberechtigten
Elfmeter
kriegen. Ohne Diskussion. Ich war abends so am ZDF, es wurde eingespielt. Kohler flog in Dortmunder Trikot ins Netz rein. Er wurde aber vom eigenen Spieler reingeschubst. Das konnte der Schiedsrichter damals aber am Außenpunkt nicht sehen. Das war noch nicht so weit. So, dann haben durch diese zwei Punkte sind Köln abgestiegen und wir sind Meister geworden. Und Matthias Sammer, weil ich dem ja auch jünger, wenn ich ihn kenne, war der große Zampano. Und dann ist er Meister geworden durch eine ganz, ganz gravierende Fehlentscheidung. Aber er war dann der Meistertrainer.
Aber wir kommen wieder zurück auf Franziska van Almsick. Niederlagen und auch Fehlentscheidungen sind wichtig, um sich zu entwickeln. Und wenn, das hast du ja schön gesagt, wenn du das, sag mal, bei einem Club machst, wo es vielleicht nicht ganz so wichtig in Anführungsstrichen ist.
Ja, wo die Lupe nicht so drauf ist, sage ich mal. Ne? Wo es nicht eine nationale Angelegenheit
Richtig.
Ist.
Richtig. Und du bist jetzt natürlich, hast jetzt maximalen Druck, deswegen ist es keine leichte Aufgabe. Also pass mal auf, Freunde, sollen wir, weil es sich jemand gewünscht hat, mehrere Leute übrigens, haben gesagt, ihr habt gar keinen Helden der Woche mehr, den gab es doch früher immer. Sollen wir den einfach mal wieder machen? Den
Held fand ich gut.
Der Woche. Den Held der Woche. Für mich ist natürlich jetzt, weil ich neben Ralf Rangnick gesessen habe und er diese Stiftung da hat, er schon mal ein Kandidat. Das wäre aber natürlich zu einfach, muss man ja auch sagen. Das wäre zu einfach. Wen mache ich denn zum Helden der Woche? Wen könnte ich denn zum Helden der Woche machen? Wir könnten natürlich Jamal Musiala zum Helden der Woche machen, weil der ja wirklich sich mehr und mehr zum Weltklassespieler entwickelt. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut.
Ja, vor allem trifft er mittlerweile aus der Distanz. Der trifft mit dem Kopf. Also der macht Sachen, die eigentlich, sag mal, Musiala vor 2 Jahren, als er schon hochgelobt wurde und vor allem über seine Dribblings wirklich herausragte, gar nicht auf der Pfanne hatte. Weil er auch jedes Mal, das hat auch Matthäus nochmal schön erzählt, weil er auch nach jeder Trainingseinheit extra Einheiten macht und weiter. Genau wie ihr es immer, Kalli, du hast erzählt, Toni Kroos schwärmt so sehr von Cristiano Ronaldo, weil der immer nach jedem Training sich doch noch wieder 10 Bälle hinlegt und Freistöße kloppt, wo du denkst, wenn es einen Spieler auf diesem Planeten gibt, der das nicht müsste, dann ist es halt genau dieser Cristiano Ronaldo. Und den Weg geht Musiala auch, weil er nicht mit dem zufrieden ist, sondern jetzt, ich meine, was war das bitte für ein Tor da auf St. Pauli? Außerdem haben die Bayern jetzt auch mal so, jetzt mal 1-0 gewonnen. Jetzt können die auch das noch. Ich dachte, die können nur, aber ich weiß gar nicht, ob du den Musiala jetzt zu deinem Helden machen möchtest.
Nee. Nein, ich würde ihn jetzt sehen. Ich nehme jetzt einen ganz anderen als meinen Helden der Woche. Und zwar nehme ich Manuel Neuer. So, jetzt werdet ihr sagen, Manuel Neuer? Ja, weil Manuel Neuer zeigt Emotionen. Das ist jetzt ja ganz neu. Früher, erinnert euch, ja, hat er einen Ball pariert, ja, Weltklasse-Parade im Bernabeu-Stadion. Und dann hat er so ein bisschen die Handschuhe sich zurechtgezupft und hat so ganz cool nach oben gekommen. Dann sind alle so auf ihn zugelaufen und haben ihn irgendwie geherzt und er hat so den Kopf hoch und war so der coolste ever.
Stimmt,
und jetzt
stimmt.
Ist es so, dass Manuel Neuer auf einmal Emotionen zeigt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der freut sich jetzt richtig. Der ist jetzt richtig offen. Weltoffen, könnte man sagen. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Keine Ahnung. Ich glaube, Oliver Kahn hat sich dazu geäußert, hat gesagt so, das ist ein Anzeichen, das kenne ich auch noch von meiner Zeit, als die Karriere zu Ende ging. Ich finde es aber gut, dass ein Manuel Neuer sich jetzt
freut. Was denn,
dass
der Druck jetzt ein bisschen raus ist und dass er eher so in den Ehrenrunden-Modus kommt und jetzt genießt, statt sich den Riesendruck zu machen? Könnte es das sein?
Das könnte sein.
Vielleicht ist er eher Genießer oder so, ja, das kann sein.
Das könnte sein. Ich finde es jedenfalls gut, dass Manuel Neuer jetzt uns auch mal vermittelt, seht her, ich bin doch ein Mensch mit Emotionen und nicht so der coole Eisblock, der ich früher gewesen bin. Also deswegen sage ich, mein Held der Woche ist der emotionale, euphorische, positiv gestimmte Manuel Neuer.
Och, jetzt der eine sehr entspannte Woche hat jetzt gerade, weil bei der Nationalmannschaft ist er ja nicht mehr dabei. Insofern interessiert ihn das wahrscheinlich auch nur noch so im Vorbeigehen, was da jetzt passiert. Ja.
Ja, würde ich etwas sagen, jetzt mal, es ist ein bisschen populistisch, aber ich würde es jetzt einfach machen, man soll die Feste feiern, wie sie fallen, und dann nehme ich mir mal den Dieter Hecking. Ne, der kommt
nee, den
da.
Wollte ich doch nehmen, Kalli.
Ja, hast du Pech gehabt, da hättest du ja vorher sagen müssen, nicht ich neu lenken. Wer zuerst kommt, gewinnt. Ich habe Dieter Hecking, muss man ja auch sagen, ich weiß ja noch sehr gut, wir haben die damals ein bisschen in Partnerschaft mit Alemannia Aachen unterstützt. Der ist 2006 mit Alemannia Aachen damals schon in die Bundesliga aufgestiegen und hatte dann natürlich an der Seite von Alofs auch die Erfolge in Wolfsburg und war auch ja Trainer des Jahres in Deutschland, dass der jetzt dann nochmal frisch aufgetankt, da plötzlich in das hat mir persönlich natürlich nicht gefallen, wie der die Mannschaft nochmal zum Leben erweckt hat, auch taktische Disziplin, auch das Quäntchen Glück natürlich. Sonst geht's nicht, aber man muss die Feste, wie sie fallen, feiern, wie sie fallen. Und zumindest an diesem Spieltag, was ich nicht gerne gesehen habe, ist es für mich Dieter Hecking.
Dieter Hecking, sehr gut, der bei meinem Numero Uno Cup gut, war. Ja. Das ist, seitdem der bei mir war, läuft's bei dem wieder.
Psychologische Schulung, Matze.
Ja, selbstverständlich, ne? Du weißt es doch. Das war aber Dieter Hecking. Wir haben ja ein Elfmeterschießen gehabt bei unserem Numero Uno Cup. Du weißt es ja. Und Dieter Hecking war ja der Trainer von der Kinderlachen-Matze-Knob-Stiftungsmannschaft. Und ich habe dann den Trainer gesucht. Und er war gar nicht da. Der saß oben beim Interview. Während des Elfmeterschießens. Verstehst du? So, da habe ich gedacht, Dieter, du hast aber Nerven, ne? Du hast aber Nerven, habe ich gedacht. Ja, sehr gut.
Ah,
Dieter
schön.
Hecking. Finde ich gut.
Ja, Kalli, dann nehme ich auch einen Trainer, allerdings einen der nächsten Generation. Fabian Hürzeler, der mit St. Pauli aufgestiegen ist und jetzt am Wochenende, also mittlerweile ist er in Brighton in der Premier League und hat Pep Guardiola geschlagen. 2-1 haben sie gewonnen. Sind, ich glaube, mittlerweile auf Platz 5 oder 6 jetzt in der Premier League, weit vorne. Und das Schönste, aber was ich, die schönste Geschichte eigentlich, es gibt ein Restaurant in Stadionnähe in Brighton. Die haben jetzt eine Pizza auf die Speisekarte genommen. The Hürzeler Pizza. Die ist mit frittierten Kartoffeln, Röstzwiebeln und Currywurst belegt. Und ist jetzt der neue Renner auf der Speisekarte.
Ich kann das ja nur dazu ergänzen. Ich habe den im vorigen Jahr noch an der Seitenlinie von St. Pauli in Elversberg. Das hört sich zunächst mal undramatisch an, aber nach dem Spiel musste ich objektiv über die Spielweise von St. Pauli, die Spielverlagerung, das Tempo, Engpass, Kurzpass, Langpass, sagen, das ist die beste Zweitliga-Leistung, die ich in meinen Jahrzehnten in der zweiten Liga erlebt hatte. Und der Cheftrainer war dann auch Hürzeler von St. Pauli an der Linie.
Ich wollte auch nur sagen, dass das aber in England Tradition hat, Tobi, das weißt du ja, ne? Also egal, ob es jetzt Hasenhüttl, ob es David Wagner oder auch Daniel Farke in Norwich, mittlerweile ist er ja, glaube ich, in Leeds gelandet, die erfahren da ja alle wirkliche Fanliebe, ne? Also ich weiß nur, von Daniel Farke gab es, glaube ich, sogar eigene Figürchen, die man im Fanshop von Norwich verkauft hat, als er mit denen aufgestiegen ist in die die Premier League, hat man so ein Wackelfarke gemacht. so ein Kopf, wo der Kopf immer wackelt, so, und hat den verkauft und so. Also da sind gerade diese englischen Fans von den nicht ganz so großen Clubs, so wie Liverpool, Chelsea und Tottenham und wie sie und Man City und so, die sind total euphorisch, die fiebern richtig mit und feiern ihre Trainer, wenn da nur ein bisschen Erfolg da ist. Finde ich auch irgendwie cool. Das ist bei uns ein bisschen reduzierter, ne?
Bitte? Bei Hürzeler ist es tatsächlich ein bisschen mehr als ein bisschen Erfolg, ne, weil der nun wirklich, der ist 31 Jahre, ne, übernimmt einen Premier League Verein und ist da mittlerweile und hält sich wirklich, ne, jetzt seit Saisonstart hält er sich da oben drin, ne, und alle Großen des Fußballs in England schwärmen von der Art und Weise, wie er das macht. Also ich glaube, das ist wirklich einer, der könnte nach den Klopps und vorher den Heinkes und wen wir alle haben, könnte das einer sein fürs Tuchels fürs oberste Regal. Flick natürlich, ich meine Flick auch, ne? Das ist auch eine irre Geschichte, haben wir gut letzte Woche schon besprochen, ne? Dass der jetzt Barcelona.
Aber hier, wo ich gerade sagte, Daniel Farke ist jetzt mit Leeds auch schon wieder Dritter in der zweiten Premier League oder wie heißt die Championships League, zweite Liga, mit 2 Punkten Rückstand. Also der kann auch wieder aufsteigen in die erste Liga und der hätte sich dann auch als Trainer in England schon relativ etabliert. Bei Fahrstuhlmannschaften, noch nicht bei den Topclubs, aber England scheint für deutsche Trainer ein gutes Pflaster zu sein.
Ja, auch okay, dass du deine Lippstädter Jungs
selbstverständlich.
Immer wieder aufs Tablett hebst. Natürlich. Sehe einen Unterschied zu Fabian Hürzeler, aber ganz sicher macht's auch Daniel Farke sehr gut. Ja.
Keine Ahnung. Ja. Also ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Und dann erzähle ich euch was von der 90er-Show, die ich moderiere. Und ich bin auf dem Betzenberg für eine Comedy-Show. Oder
in Griechenland?
Nee, in Griechenland nicht, aber ich habe auch wieder einiges zu tun. Treffe wieder viele Menschen, du ja auch. Und ich freue mich auf nächste Woche, Jungs.
Ja, und Matze, wir sind ja bald in St. Ingbert zusammen. Eine wunderbare Stadt für den Genuss.
Ne? Ja, sehr schön. Freue mich.
Da werde ich was Passendes für uns so finden. Aber erst für nach der Veranstaltung. Ne? Da ist ja so ein Doppelpass St. Ingbert, Schlüffel und Bingen am Bingerloch da oben. Ne? Da haben wir die zwei Themen zusammen. Also, ich wünsche euch jetzt, ne? Alles klar. Tschüss.
Gute Länderspiele. Tschüss.
Tschüss.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.